Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Bonjour.
Wir befinden uns in Frankreich. Thema diesmal Eleonore von Aquitanien.
Aber hallo.
Wann befinden wir uns?
Ja, wir befinden uns im frühen Mittelalter und ich sag mal, diese Eleonore von Aquitanien, das muss man wirklich einfach mal sagen, 12. Jahrhundert, ist eine dieser herausragenden Frauen, die sich in der damaligen Männerwelt in einer Art und Weise durchgesetzt haben, dass man heute wirklich nur noch staunend davor steht und sagt, wie ist das nur möglich? Es gibt da nicht so sehr viele Beispiele von derartigen Frauen. Und wir haben ja so eine kleine Serie bedeutender Herrscherinnen. Und diese Eleonore von Aquitanien gehört auf jeden Fall dazu. Und zwar deshalb, das werden wir jetzt gleich im Laufe der nächsten Minuten sozusagen herausfinden. Und zwar deshalb, weil sie sowohl englische Königin war, als eben auch über zwei Drittel Frankreichs herrschte.
Zwei Drittel des Frankreichs, wie wir es heute, ja gut, das hat sich ja kaum verändert. Ne?
Hat sich kaum verändert, genau.
Frankreich ist ja doch territorial stabil gewesen, ja.
Ja, das liegt einfach daran, dass du eingeklemmt bist zwischen zwei Meeren, Mittelmeer und Atlantik und eben auf dann hast du noch die Pyrenäen, also ein großes Gebirge. Da war die einzige Möglichkeit, sich zu verändern Richtung Rhein. Das haben die auch immer probiert, aber da haben dann die Deutschen gesagt, das möchten wir eigentlich nicht so gerne. Und insofern war da nicht so wahnsinnig viel, ich sag mal, Masse, wo man sich verändern konnte. Da, wo es dann gewesen ist, das war tatsächlich in der Gegend, wo wir heute die Benelux-Staaten finden, Belgien. Aber das war es dann auch. Ansonsten ist Frankreich immer tatsächlich so geblieben. Aber kommen wir zurück nach, ich sag mal, zu Eleonore und vor allem nach Aquitanien. Aquitanien ist ein Herzogtum gewesen, das im Südwesten Frankreichs liegt. Und zwar von der Atlantikküste ungefähr jedenfalls bis zur Grenze nach Spanien. Und die Herzöge von Aquitanien, das war eine ganz, ganz lange dynastische Ahnenreihe. Die gehen zurück bis Chlodwig, dem König der Merowinger. Der hat ungefähr 500 nach Christus das Merowingerreich angeleitet und dort eben den Grundstein für die Christianisierung Europas gelegt. Das wurde dann integriert in das große Karlsreich, das Frankenreich. Und Aquitanien war während der Frankenzeit ein Unterkönigtum. Also es waren ganz besondere, einflussreiche, bedeutende und mächtige Herzöge von Frankreich. Und die konnten wirklich diesen ewig langen Stammbaum sozusagen vorweisen, sodass sie also eine herausgehobene Position innerhalb Frankreichs hatten, beziehungsweise des Westfränkischen Reiches, muss man erstmal sagen. Frankreich bildet sich etwas später heraus. Und unsere Eleonore stammt also aus diesem Herzogtum und sie heiratet den französischen Thronfolger Ludwig, der später als Ludwig der Siebte auf den Thron in Frankreich klettert. Diese Ehe, die war eingefädelt worden von Ludwigs Vater, der war nämlich auch Ludwig der Sechste, war dann eben auch König. Und der hatte sich überlegt, ich könnte mit der Hochzeit meines Sohnes die Krondomäne, also das, was dem König wirklich gehört, durch die Zuheiratung sozusagen Aquitaniens erheblich ausweiten und damit meine eigene Position deutlich festigen. Das war ja damals so üblich, dass man also Ehen arrangiert hat, um Macht zu generieren oder zu stabilisieren oder auszuweiten. Und damit konnte er auch dieses große, mächtige Aquitanien ganz nah an die Krone binden. Die waren ja auch durchaus aufmüpfig, die französischen Territorialherren. Aber dadurch, dass man sie eben sofort an den Königshof geholt hat und auch mit Aufgaben dort versehen hat, waren sie nicht ganz so aufmüpfig wie vielleicht in Deutschland oder in dem späteren Deutschland, wo die Territorialfürsten im Grunde immer gegen den Kaiser gekämpft haben.
An den Hof geholt. Was bedeutet das?
Paris. Also der König hatte hier einen Hofstaat, der war erst auf der Ede la Cité ganz früh, also so 5. 6. Jahrhundert. Dort hatten die Römer schon ihre Verwaltungszentrale für Gallien. Und das wurde also ausgebaut, kann man ja auch heute noch sehen, Ile de la Cité auf der Seine oder in der Mitte der Seine. Und dann wurde Paris ausgebaut und später kam dann Versailles dazu. Also so 16. Jahrhundert begann es dann nach Versailles zu gehen. Aber davor war eben Paris. Und dann wurden die an einen sehr opulenten Hofstaat geführt. Die französischen Könige herrschten relativ absolutistisch. Das heißt, sie waren von keinerlei Beschränkungen irgendwie eingefasst. Es gab keine Verfassung, es gab kein Parlament und all diese Dinge, die wir heute so kennen, das gab es alles nicht. Sondern er hatte allenfalls Berater und diese Berater, die flüsterten ihm dann irgendwas ein und dann machte der König das oder er ließ es. Aber jedenfalls, es gab am Hofe doch relativ einflussreiche Jobs zu vergeben, die auch gut, ich sag mal, bezahlt wurden und mit besonderen Rechten ausgestattet wurden, sodass das durchaus attraktiv war, an den Hof zu gehen und den Widerstand gegen den König zugunsten des eigenen Fürstentums zu lassen.
Das heißt, es ist so eine Art Repräsentationssystem, aber ohne demokratische
Elemente. Also Demokratie gab es überhaupt nicht.
Also nein, die hatten nicht unbedingt mitzureden. Die hatten nicht unbedingt mitzureden, aber sie konnten schon murren und knurren, wenn irgendwie was war.
Naja, sie knurrten nicht, dann wurden sie rausgeschmissen. Also sie knurrten nicht, sondern die wurden einfach mit Geld zugeschmissen und mit großen Gütern und anderen Privilegien. Mhm. Und sie waren eben, man muss ja auch mal sagen, das hatte auch einen Stellenwert, einen gesellschaftlichen. Wenn du Berater des Königs bist, dann bist du wer. Und insofern hatten die sich durchaus überlegt, dass es lukrativ sein kann. Und der König hat das auch sehr geschickt eingesetzt, weil eben er wollte im Gegensatz zu dem deutschen Kaiser oder römisch-deutschen Kaiser, der unentwegt damit beschäftigt war, die einzelnen Stämme da zu befrieden. Er wollte eben diese Zersplitterung nicht in Frankreich und deswegen haben die das so verändert. Das war die Grundlage für den Zentralismus, den es ja heute in Frankreich auch noch gibt. Also das waren einfach die unterschiedlichen Organisationsformen. Mhm. Eleonore, darum geht es ja eigentlich heute, die heiratet also Ludwig den Siebten, den späteren König Frankreichs, und ist damit Königin von England. Das war 1137. Da passierte, dass der Vater gestorben ist und der Sohn also nachfolgte. Sie war also gleichzeitig Herzogin von Aquitanien und Königin von Frankreich. Mhm. Und damit war sie absolut herausgehoben. Und es wäre einfach auch wunderbar dabei geblieben, hätte es nicht in der Ehe, ich sage es einmal vorsichtig, geknirscht. Mhm. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Also es wurden Ehen arrangiert, die niemals vollzogen wurden. Und es gab Ehen, die entwickelten sich erst. Andere Ehen, da fanden sich beide Ehepartner völlig scheiße und haben sich einfach links liegen gelassen. Aber das Ganze so arrangiert, dass sie jeder was davon hatte. Also insofern gibt es da sehr unterschiedliche Formen. Und diese ging eben auch nicht gut, beziehungsweise sie war auch hatte nichts mit Liebe zu tun, sondern auch nicht mal mit Wohlgefallen, sondern es war einfach arrangiert und die wurde annulliert. Mhm. So. Und diese Annullierung oder Ehetrennung kann man durchaus als die historisch bedeutsamste und folgenreichste Trennung innerhalb der europäischen Geschichte bezeichnen.
Wow.
Weil, und jetzt kommt der Knaller. Eleonore war eine fitte Frau und hielt also durchaus Ausschau nach einem zweiten Bräutigam. Dazwischen gab es noch ein paar Jungs, die nicht so als Bräutigam in Frage kamen, aber für andere Dinge. Und ihre Wahl fiel auf Heinrich Plantagenet. Mhm. Und wer jemals in der Schule französische Geschichte gehört hat, der hat auch das Wort Plantagenet-Anjou gehört. Das ist eine Dynastie, die aus der Normandie kommt und die Herzöge von Anjou und der Normandie sozusagen stellten. So. Und jener Heinrich Plantagenet erfand also das Wohlgefallen von Eleonore und sie heirateten. Damit war Aquitanien, deren Herzogin Eleonore war, und Anjou im Nordwesten sowie die Normandie im Norden 1152 miteinander vereint. So. Aber das Allerwichtigste war, Heinrich Plantagenet war der Enkel des englischen Königs Heinrich des Ersten.
Aber Moment, aber Königin von Frankreich war sie dann nicht mehr, weil sie sich ja getrennt hatten.
Genau, aber okay. Sie besaß natürlich jetzt Anjou, Normandie über ihren Ehemann und Aquitanien über ihre eigene Herkunft. Und wenn du jetzt auf die Landkarte guckst, dann siehst du, dass diese drei Gebiete zusammen, ich sag mal, die gesamte Küste entlang des Atlantiks ausmachen. Mhm. Von relativ weit im Norden bis runter zu den Pyrenäen. Und das war insgesamt etwa zwei Drittel. So, 1152 heiraten die beiden und Heinrich Plantagenet, also ihr Ehemann, war Enkel des englischen Königs und damit ganz, ganz weit oben in der Rangfolge der Thronfolge Englands. In England herrscht derzeit Bürgerkrieg. Also 1150 folgende ist der Bürgerkrieg. Es gibt allerlei Anschläge und Attentatsversuche auf König Stefan, der im Übrigen auch in Frankreich geboren ist.
Wie Stefan?
Und als der starb, wird Heinrich Plantagenet als Heinrich der Zweite englischer König.
Ah.
Und an seiner Seite Eleonore von Aquitanien. Nunmehr ist diese Frau Aquitanien, Anjou, Normandie und England.
Ja.
Ne?
Ne?
Ja.
Ja. Das könnte man fast als Hegemonie bezeichnen.
Aber hallo. Und zeitweise kam auch noch Wales und Schottland dazu, sowie ein paar Teile von Irland.
Ich meine, also wer hatte denn, also das ist 12. Jahrhundert, hatte da sonst noch irgendwer irgendwas zu sagen in Europa?
Nein, also das muss man schon sagen. Da war England eine absolute Hegemonialmacht.
Spanien man nennt vielleicht es auch, noch recht stark.
Nein, gar nicht. Man nennt es das Angevinische Reich, weil das ist die Zusammensetzung sozusagen aus all diesen Teilreichen. Und das Wort kommt aus englischen und französischen Übersetzungen her. Bezeichnet im Grunde genommen die Menschen, die in Anjou leben. So, daher kommt das. Insofern aber so war klar, also sie hat jetzt eine unglaubliche Macht. Aber Heinrich II., was ihr Ehegatte war, der hatte natürlich keinen großen Bock darauf, dass seine Gattin Eleonore sich jetzt sozusagen in die Macht einmischte.
Ja.
Das tat sie aber.
Ja, hätte ich auch gemacht. Also.
Ja, und sie wollte also jetzt unbedingt, ich sag mal, den Schnaps auch austrinken und mischte sich also ein. Und da musste sie halt zu der Zeit noch akzeptieren sozusagen, dass die Dominanz der Männer doch noch sehr viel deutlicher und klarer war, als sie das vielleicht gedacht hatte. Jedenfalls erreicht Heinrich II., dass sie zeitweilig unter Hausarrest steht. So, irgendwann stirbt Heinrich II. Und jetzt kommt es, und da schließt sich dann der Kreis, sie hat zwei Söhne, die dann auf den Thron kommen. Richard Löwenherz.
Oh,
und Johann Ohneland.
John Declan. Da waren wir doch auch schon mal, ja.
Genau. So, und die beiden, also Richard Löwenherz, der regiert und amtiert und ist also selbst groß genug, um das zu machen. Aber als der dann stirbt auf dem dritten Kreuzzug, wird er mit vielen, also wird festgenommen und in Haft genommen und wieder hier und da und dort, jedenfalls er stirbt, kommt Johann Ohneland auf den Thron. Ohneland deshalb, weil er der jüngste Sohn ist und bei der Vergabe des Erbes hat sein Vater Heinrich II. Gedacht, der kriegt kein Land, sondern der kriegt Privilegien, der wird mal Mönch oder Priester oder sowas und der braucht auch kein Land. Und deswegen kriegte er den damals etwas bespöttelten Beinamen Johann Ohneland. So, der wird nun König und in dieser Zeit amtiert sie sozusagen für den Johann Ohneland mit. Mhm. Der war zu der Zeit noch teilweise zu jung, der musste also sozusagen vertreten werden, deswegen war sie dabei und war sozusagen amtierende Regentin. Mhm. Und sie mussten in der Zeit, und da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, versuchen, diese riesige Domäne, die sie in Frankreich hatten, auch zu verteidigen. Die Franzosen, und damit kommen wir sozusagen zu der Konsequenz dieses ganzen Machtzuwachses, die Franzosen fanden natürlich die englischen Besitzungen in ihrem Land nicht so richtig witzig und versuchten dauerhaft diese Leute wieder rauszuschmeißen. Und die französischen Könige dieser Zeit haben das mit einigem Erfolg auch gemacht, nicht hundertprozentig, aber doch mit gewissem Erfolg. Und immer mal wieder zogen englische Könige nach Frankreich, um, ich sag mal, Aquitanien zu verteidigen oder alle möglichen anderen Gebiete, die sie da besessen haben. Dazu gehörte auch Johann Ohneland. Mhm. So. Also ihr Sohn. Und Johann Ohneland versuchte das 1214, 15 ungefähr und musste mit einer schweren Niederlage zurückkehren und die französischen Könige haben ihn nicht etwa umgebracht oder haben ihm ein schlimmes Diktat auferlegt, sondern sie haben ihn im Grunde genommen gedemütigt, indem sie ihn einfach mittellos zurückgeschickt haben und daraufhin
verarmt in einem Palast in England, ne?
Nein, verarmt auf keinen Fall. Nein, aber es gab dann einen Aufstand der Barone gegen Johann Ohneland, weil der wollte dann sofort umkehren und wieder nach Frankreich, um denen mal endlich zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und da sagten dann die Barone, also mein Freund König, du willst jetzt wieder Geld von uns haben, das kriegst du aber nur, wenn du uns diesen Zettel hier unterschreibst. Und das war die Magna Carta 1215. Das heißt, wir haben es zu tun mit wirklich einer unglaublichen Entscheidung für die europäische Geschichte, alleine durch Ehelichung. Also alleine dadurch, dass Eleonore diese beiden Männer geheiratet hat, die Frankreich, französischer oder englischer König geworden sind und sie dadurch sozusagen immer weiter nach oben geklettert ist und dann sich Frankreich ja zu zwei Drittel an England verkauft sah und daraus dann sich eine Konfliktsituation ergab, die im sogenannten Hundertjährigen Krieg dann weiterging, 1337 bis 1453. Wer nachrechnet, sieht, es sind 116 Jahre. Und in dieser Zeit kommt Johanna von Orléans zum Tragen. Da wird letztendlich, werden die Engländer dann rausgeschmissen. Es bleibt so eine ganz kleine Domäne übrig in Calais. Und die Demütigung Englands sozusagen ist perfekt, weil die ganzen Besitzungen sind alle futsch. Mhm. Alles vorbei.
Und der Absolutismus in England ist auch futsch.
Und der Absolutismus, der war allerdings schon mit der Magna Carta vorbei, ja, das muss man auch sagen. Also kurz, wir reden immer so kurz, dann ist mehr als 100 Jahre danach, kommt es dann zur Glorious Revolution und zu allerlei Vorentwicklungen, die dann letztendlich dazu führten, dass England eine konstitutionelle Monarchie wurde. Mehr als bei der Magna Carta, sondern richtig war der König dann also an Verfassung und Recht gebunden und konnte nicht mehr tun und lassen, was er wollte. Insofern war die Ursache sozusagen dieser Entwicklung beginnt tatsächlich damit, dass du sagst, irgendwann kommen diese beiden Leute zusammen, die etwas besitzen, die schmeißen das in einen Topf und machen daraus sozusagen ein Weltreich. Mhm. Und das wiederum ist natürlich in Frankreich der Beginn. Und das ist eben auch für die französische Geschichte extrem wichtig, der Beginn des französischen Nationalismus oder Nationalbewusstseins, weil die natürlich gesagt haben, ja, wir müssen versuchen, die Fremdherrschaft abzuschütteln. Und damit entwickelt sich bei denen, die das tun, ein Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühl. Das Gleiche, was wir heute in der Ukraine sehen, was sie da machen, ist ja unvorstellbar. Sie, ja. Die wehren sich erfolgreich gegen eine so große Übermacht. Das kann man ja nur erklären dadurch, dass die Russen Soldaten keinen Bock haben zu kämpfen und die Ukrainer bis oben hin motiviert sind. Mhm. So. Und das ist dann eben auch passiert. Also England ist von Frankreich vertrieben worden und ist auch nie wieder hingekommen. Aber was geblieben ist, das finde ich ehrlich gesagt, ja, also sehr interessant. Es gibt eine komische Animosität zwischen England und Frankreich und zwar immer schon.
Komische Animosität ist schön gesagt, ja. Hm?
Ja, es ist komisch, weil also die Franzosen werden im Zweiten, kommen wir zum Zweiten Weltkrieg. Davor hat es auch schon merkwürdige Abneigungen gegeben und erzwungene Gemeinschaften. Also wir haben, glaube ich, schon mal eine Sendung gemacht zur Entente Cordiale im April. Das war, glaube ich, sogar dieses Jahr, 1904, wo also England auf einmal seine Außenpolitik aufgibt in Angesicht eines sehr stark aufrüstenden Deutschen Reichs und ein Pakt mit Frankreich schließt. Das war der erste Pakt, den es überhaupt je gegeben hat. Bisher standen die immer auf unterschiedlichen Seiten. Dann im Zweiten Weltkrieg wird Frankreich überfallen und ist im Grunde genommen niedergeworfen und hat keine große Armee mehr, oder überhaupt keine Armee mehr. Es gibt so eine Exilregierung mit Charles de Gaulle in London. Und als der Krieg zu Ende ist, müssen die Franzosen betteln, mit in die Allianz der Siegermächte aufgenommen zu werden, was sowohl Churchill als auch Stalin im Übrigen verhindern wollten. Roosevelt war das egal und hinterher hat sich einfach, ich sag mal, de Gaulle durchgesetzt und hat also hingekriegt, dass er tatsächlich Besatzungsmacht auch wurde in Deutschland.
Das ist ja auch nochmal, ist das auch nochmal ein Thema für eine Sendung, wie das sein konnte? Weil letztlich hat Frankreich ja nicht gewonnen, ne?
Ja, Frankreich ist überfallen worden.
Und genau.
Das stimmt. Das ist aber ein Trick sozusagen, ein diplomatischer Trick, der ist auch schon beim Wiener Kongress angewendet worden. Da kann man sich ja auch wirklich fragen, warum der Außenminister Talleyrand dort in der Runde der Sieger sitzt, obwohl doch Frankreich den ganzen Laden erst entzündet hat, also mit der Revolution und mit Napoleon, der im Übrigen heute einen tollen Ruf in Frankreich hat. Tatsächlich aber hat er eben Europa angezündet. So, nur mal so nebenbei. Und da haben die anderen Alliierten gesagt, weißt du was? Wir machen mit den Franzosen, bevor es losgeht in Wien, einen Separatvertrag, in dem geregelt wird, warum und wie Frankreich wieder in das Mächtekonzert der normalen Großmächte eingegliedert wird. Mhm. Und als die unterschrieben waren, da durfte Frankreich dann teilnehmen und in den alliierten Nachkriegskonferenzen war das ähnlich. Während des Krieges hat Frankreich nicht teilgenommen. Hinterher haben sie dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Frankreich sozusagen schon auch in der Nachkriegsordnung mit eine Rolle spielt. Und haben deshalb zwei Dinge gemacht. Einmal wurde Frankreich als alliierter Sieger sozusagen akzeptiert. Und das zweite, eine fatale Entscheidung. Man hat Frankreich zugestanden, seine Kolonien in Indochina zurückzugewinnen oder zurückzubekommen. Ergebnis der Vietnamkrieg.
Ja.
Bis 1973 war das, glaube ich, oder 74. Also eine Katastrophenentscheidung. Algerien kommt noch dazu. Also es waren Horrorentscheidungen. Okay. Also, davon mal ganz abgesehen. Frankreich und England, die Engländer wollten in den 50er und 60er Jahren auf jeden Fall in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Wer hat's verhindert? Frankreich. Mhm. De Gaulle hat Rache genommen, hat gesagt, diese Engländer haben mich damals so fies behandelt, als ich in London war, und haben mich da nicht an den Tisch gelassen und so weiter. Das kriegen die jetzt zurück. Dann gab es einen Regierungswechsel in Frankreich. Georges Pompidou wurde Ministerpräsident und Präsident. Der war sehr EWG-freundlich und auch England-freundlich und hat dem dann schließlich zugestimmt, und dann konnten die Engländer reintreten. Dann sind sie wieder ausgetreten, und der Verhandler für die Europäische Union war Michel Barnier, ein überzeugter Franzose und Europa-Experte. Mhm. Der hat denen das Leben wirklich schwer gemacht. Mhm. Und die Krönung des Wahnsinns ist, es hat vor ein paar Monaten, vielleicht auch war es schon im letzten Jahr, so Streit gegeben um Fischereirechte in irgendeiner Insel im Atlantik, die vor der französischen Küste.
Ja, wo sie sogar teilweise die Marine haben auffahren.
Sie haben die Marines rausgeholt, ne? Ganz genau. Ja, dann standen da die beiden Marine, ich sag mal, kleinere Schiffe natürlich, die standen da gegenüber. Und da muss ich wirklich sagen, das ist immer noch, finde ich, der Rest der Veranstaltung, dass man einfach sagt, irgendwie kriegen die zwei das nicht in die Regel. Das ist irgendwie schwierig. Und es ist ja auch von französischer Seite durchaus zu hören gewesen, dass seitdem die Engländer die Europäische Union verlassen haben, sind Entscheidungen zu finden dort sehr viel leichter. Und insofern ist da noch ein bisschen Schadenfreude bei. Und ich wage einfach mal die These, das hat etwas mit dieser wirklich langen und schwierigen Geschichte der beiden Staaten miteinander zu tun.
Eleonore von Aquitanien ist schuld.
So ist es.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 23. September 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.